Wir haben auch noch ein paar Plätze hier drin frei, das heißt, ihr müsst gar nicht draußen sitzen. Aber ihr dürft natürlich gerne draußen sitzen. Es wäre natürlich besser hier drin, denn hier drin ist es anders. Nicht besser, aber anders. Und ihr werdet nie erfahren, wie anders es ist, wenn ihr es nicht ausprobiert. Aber vielleicht ist es ja auch draußen besser und ihr solltet euch alle raussetzen. Ich dachte gerade, Henrike, bist du noch da? Ich sehe dich gerade gar nicht, ja. Wärst du offen für Leute zu beten? Du sagst gerade, dass du so voll bist des Geistes. Du müsstest was sagen, sonst sehen tue ich dich nicht. Ja, okay. Also wir haben natürlich auch ein Ministry-Team gleich hier, die Leute gerne für euch beten. Aber Henrike betet also auch gerne für euch. Die ist ja auch hier gerade mit dem Heiligen Geist am Start. Und das kann ja nicht schaden, für sich beten zu lassen, wenn man da gerade jemand hat, der sagt, dass er überfließt. Es ist ja dann besser, als von anderen Leuten da den letzten Tropfen noch rauszusaugen und die dann als Skelett in der Wüste liegen zu lassen. Ja. Wie das hier ziemlich oft mit unseren Betern passiert, die wir dann am Sonntag dann aufsaugen können. Ja gut, ich lasse es. Das würde mir jetzt noch viel mehr zu einfallen. Vor 2 Wochen, wer war von euch da? Kann ich ein bisschen mehr Licht haben? Ich muss mal ein paar Leute sehen. Also für den ersten Teil der Predigt brauche ich, oh nein, weniger Licht. Gut, das reicht schon. Ich hab einen Überblick, das reicht. Sonst Bento wird schon braun von der Lampe. Genau. Also vor 2 Wochen waren ein paar Leute von euch im Gottesdienst und ich habe gepredigt. Und erinnert ihr euch noch dran, woran? Worüber? Genau, es geht da gerade viel um Wert und über Sünde und so. Und ich habe gepredigt über Strategien gegen Sünde. Und zwar über 4 Strategien, 4 Möglichkeiten, was man machen kann, um Sünde unter die Füße zu kriegen. Das ist ja gerade so unser großes Thema, wie Sünde loswerden, Werte, ordentliche, jesusmäßige Werte in unser Leben hinein zu integrieren und einfach mal ein paar Sachen unter die Füße kriegen, unter denen wir möglicherweise schon sehr lange leiden. Die erste Strategie, die ich genannt habe, war Gottes Kraft. Es kann dir passieren, dass einfach Gottes Kraft in dein Leben reinhaut und du hast vielleicht noch nicht mal richtig damit gerechnet. Vielleicht hast du auch für dich beten lassen und auf einmal irgendwie kommt Gottes Geist und verändert dich total und du bist frei von, keine Ahnung was, bösem Reden, Rauchen, sonst was, irgendwelche komischen Gedanken, die du immer hattest, irgend so ein Selbsthass, der immer an dir genagt hat, ist auf einmal weg, weil Gottes Liebe dich total weggeblasen hat. Die zweite Strategie gegen Sünde war, ich habe es gerade vergessen. Genau, war Seelsorge. Manches ist so tief im Charakter oder in der Persönlichkeit und Identität verhaftet und kommt vielleicht sogar aus Kindheitsverletzungen oder Ähnlichem, dass es nicht reicht, einfach nur mal dafür zu beten oder dafür beten zu lassen, sondern es ist vielleicht dann nötig, mal tief zu gehen, sich mit dem Seelsorger oder vielleicht sogar Psychotherapeuten mal ein paar Mal zu treffen, zu gucken, warum man denn so reagiert, wie man immer reagiert oder warum man irgendwelche Strukturen nicht geändert kriegt, damit Gott einfach dann tief reingehen kann und du richtig tief Heilung bekommen kannst. Die dritte Strategie war, Marco, sag nix, du hast mitgeschrieben und du hast Aufzeichnungen. Genau, Verena, sag du es halt einfach. Also, oha, er hat nichts gesagt. Er hat das lebendige Wort für sich behalten. Okay, die dritte Sache war, Vertrauen. Die vierte Sache war Vertrauen. Manche Sünden, gerade wenn du weißt, was Gottes Wille ist oder du machst es nicht, dann liegt das oft daran, dass uns einfach Gottvertrauen fehlt. Wir wissen nicht, wer unser himmlischer Vater eigentlich ist. Wir wissen nicht, wie zuverlässig Gott ist. Wir kennen Gottes Liebe nicht so, wie wir sie kennen sollten und haben deswegen manchmal einfach Schiss, nach dem zu leben, was Gott uns sagt. Und die einzige Möglichkeit, dann was dagegen zu tun, ist, in Gottvertrauen zu investieren, sich selbst in schwierige Situationen zu bringen und zu sehen, dass Gott tatsächlich zuverlässig ist. Und die vierte Sache, Wolfgang weiß sie noch, hat er schon gesagt. Der Wille. Genau, die vierte Sache ist der Wille. Wir alle haben Kraft in uns, die wir meistens gar nicht aktivieren. Aber wenn du in eine Situation reinkommst, die dich richtig motiviert und deinen Willen freisetzt, dann wirst du merken, dass du viel mehr Willen hast, als du eigentlich weißt. Und es kann schon ungeheuer motivierend sein, wenn du irgendwann mal so diesen lichten Moment der Erkenntnis kriegst, in dem du merkst, wie sehr Sünde dein Leben eigentlich kaputt macht. Wie sehr du dir selber auf den Füßen rumstehst, wie sehr irgendwie du deine Umgebung möglicherweise quälst, tyrannisierst mit deinem Verhalten und wie viel Segen Gottes dir verloren geht, dadurch, dass du nicht konsequent auf Gottes Wegen lebst. Und wenn das einmal so ein richtiger Moment der Erkenntnis geworden ist, dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass man alles daran setzen wird, sich zu ändern oder von Gott verändern zu lassen und Jesusmäßiger in bestimmten Punkten zu werden. Ich hätte dann gesagt, ja, ihr könnt mir gerne noch was reinreichen, wenn ihr noch weitere Ideen habt. Es ist ja nicht verkehrt, mehr als 4 Pfeile im Köcher zu haben, um auf seine Feinde schießen zu können. Und tatsächlich kam eine Sache mehrmals. Und darüber möchte ich dann heute predigen. Ist komischerweise etwas, was ich eigentlich auch schon kannte, was ich auch oft gepredigt habe, aber ich habe es dennoch vergessen. Mir ist in der Vorbereitung auch noch eine Geschichte eingefallen, die zeigt, dass das super biblisch ist. Nämlich die Story von David und Goliath, 1. oder 2. Samuel Kapitel 17, müsst ihr mal durchlesen, ist eine coole Geschichte. Das Heer von Israel und das Heer der Philister haben sich gegenübergestanden. Das war mal wieder Krieg in Israel, wie so oft im Alten Testament. Und auf dem einen Hügel sind die Israeliten, auf dem anderen Hügel sind die Philister. Keiner hat so richtig Traute loszuschlagen und sie stehen einfach auf ihren Hügeln und belauern sich. Da lassen sich die Philister auf einmal etwas anderes einfallen. Sie schicken einen Kämpfer nach vorne und der macht ein ganz tolles Angebot. Er sagt, okay Leute, warum sollen wir uns alle prügeln? Da sterben viel zu viele Leute bei. Lass es uns doch einfach so machen. Ihr schickt einen Mann raus und der kämpft gegen mich. Und wenn ich dann gewinne, dann seid ihr unsere Sklaven. Und wenn der gewinnt, dann sind wir eure Sklaven. Klingt so vom Prinzip her ganz gut. Der Nachteil war bloß, dass der Typ, der da halt rausgeschickt worden ist, der hieß nicht nur Goliath, sondern der sah auch so aus. Und so manche Schätzungen sagen, dass er möglicherweise bis zu 3 Metern groß gewesen ist, also ein richtig dicker Riese. Mehr als die Leute heute groß werden und damals waren ja sowieso alle Menschen wie maximal 1,50 oder so und der war dann halt tatsächlich doppelt so groß wie alle anderen und war zudem auch noch eine riesige Kante und sah ultra gefährlich aus und war auch noch bis an die Zähne bewaffnet und hatte einen Speer, irgendwie der war so dick und da hättest du dir ein Haus rausschnitzen können und der war halt einfach auch noch richtig aggro dabei und irgendwie so richtig hat sich keiner getraut, jetzt an den dran zu gehen. Ich meine, ist ja klar, wenn jetzt kommt so ein Catcher rein, ich kenne die Catcher gar nicht mehr. Früher habe ich ja mal Catchen geguckt, also nicht weiter sagen, ist mir total peinlich. Früher fand ich das cool. Und ich war ja mal großer Fan des Undertakers, weil der irgendwann mal so ein bisschen düster war. Und der war, glaube ich, 2,10 Meter. Und ich meine jetzt so, gegen so einen Typen, der 2,10 Meter ist, anzutreten, ist schon übel. Aber gegen einen Typen, der 3 Meter groß ist, anzutreten, ist noch übler. Vor allem, wenn du ihm dann gerade mal so bis zur Gürtelschnalle reichst, das geht gar nicht. Ja, und so hat sich mit der Zeit so ein Ritual etabliert, das echt fies war. Nämlich jeden Morgen und jeden Abend kommt Goliath, tritt in die Senke und verhöhnt das Volk Israel. Jeden Morgen und jeden Abend die gleiche Leier. Der Hahn kräht, das Heer steht auf, Goliath kommt in die Mitte gelaufen und sagt, ey, kommt ihr Schlappschwänze, schickt mal einen raus. Wo ist denn hier jetzt euer Gott, von dem ihr immer erzählt? Wo ist denn eure militärische Stärke, auf die ihr euch immer einredet? Warum kommt denn jetzt nicht endlich mal einer und kämpft mit mir? Ihr seid doch alles bloß Luschen, ihr kriegt's doch überhaupt nicht hin. Und jeden Morgen, wie hörst du dann diese ganze Scheiße beim Mittagessen? Und abends geht's dann genauso wieder los. Du sitzt beim Abendessen, hast da gerade dein Hirsebrei aus der Gulaschkanone vor dir. Da tritt wieder Goliath auf und bringt seine alten Sprüche. Und es ist total demoralisierend. Und das ist genauso, wie Sünde oder schlechtes Verhalten oder schlechte Gedanken manchmal sind. Man meint, dass man Glauben hätte und dass Gott doch eigentlich der Größte ist, aber trotzdem hast du irgendwas in deinem Leben, das kommt dauernd an und verhöhnt dich. das kommt dauernd an und sagt, siehst du, du hast mich immer noch nicht unter die Füße gekriegt. Guck doch mal nach in deinen Tagebüchern von 1983, da stehe ich auch schon drin. Und was hat sich bisher geändert? Ich bin stärker geworden, du hast mich immer noch nicht fertig gemacht. Und das kann echt traurig machen. Das kann dich wirklich runterziehen. Und irgendwann kommt ein denkwürdiger Tag. Nämlich ein kleiner Junge, ein Schafhirte, kommt, um seinen großen Brüdern, die da beim Heer sind, Essen zu bringen. Und als er gerade kommt mit seinen Fladenbroten und was er nicht alles mit hat, da tritt Goliath in die Senke und verhöhnt wieder das Volk Israel. Und der kleine Junge, David, der noch lange davon entfernt war, König zu sein, kriegt auf einmal einen Hals. Er hört, dass irgendwie dieser Goliath da rauskommt, er hört irgendwie die ganzen Sprüche und er wird zornig. Er ist irgendwie keiner, der da Angst vorkriegt, sondern er wird wirklich wütend. Und er geht irgendwie zum König und geht zu seinen Brüdern und redet mit allem und sagt, hey Freunde, was ist denn eigentlich los? Warum kann dieser unbeschnittene Philister hier die ganze Zeit rumschimpfen und keiner von uns tritt ihm entgegen? Und er sagt, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister? Und letzten Endes sagt er also, wer ist denn eigentlich dieser Typ, der nicht mal an unseren Gott glaubt? Wer ist denn eigentlich dieser Typ, der noch nicht mal in göttlicher Kraft unterwegs ist? Und ist doch egal, ob der Typ 3 Meter groß ist oder 5 oder 10 oder 20, der hat nicht die Kraft, die wir haben, weil Gott nicht auf seiner Seite ist. Und deswegen haben wir eigentlich überhaupt keinen Grund, Angst vor dem zu haben, sondern wir können losgehen und können ihn fertig machen. Und irgendwie gibt der König nach und sagt, ja, in Ordnung, David, mach das irgendwie, versuch es, probier einfach mal dein Glück und guck, ob das klappt. Gibt ihm noch seine königliche Rüstung mit, die ist doppelt so groß wie David, er bricht zusammen unter der Rüstung, kann sich nicht mehr damit bewegen, liegt da wie so eine Käfer auf dem Rücken und muss wieder losgeschnallt werden von seinen ganzen Kampfsachen. Saul denkt wahrscheinlich schon, meine Güte, wen habe ich mir da denn eigentlich angelacht? Aber David geht trotzdem und dann ohne Rüstung. Und er nimmt Steine mit für seine Steinschleuder, um Goliath zu töten. Und die Geschichte kennt wahrscheinlich jeder. Die ist in jeder Kinderbibel drin, die ist hin und wieder läuft im Fernsehen. Da gibt's irgendwelche polnischen Märchenerzähler, die dann da irgendwelche tollen Geschichten rausmachen, die wir alle gesehen haben. Klassiker, ne? Und man hat irgendwie immer das Ende vor Augen, nämlich wie Goliath umfällt, Davids Stein in der Stirn stecken hat und David mit Mühe das Schwert aufhebt und ihm den Kopf abschneidet. Ich meine, das ist immer so der Lieblingsteil einer jeden Bibelgeschichte, der Splatter-Part. In meiner Kinderbibel sind da 10 Bilder davon, so wie der Kopf so langsam vom Rumpf getrennt wird. Das erklärt einiges. Echt? Und das wirst du nicht mit einem Gebet los, da brauchst du wirklich schon Seelsorge für. Es ist schon echt hart, da durchzukommen. Aber kaum jemand hat das im Blick, dass David zwar mit dem ersten Stein getroffen hat, dass er aber mehr als einen Stein mit hatte. Und er hatte tatsächlich gerade 5 Steine mit. Er hat mehrere Steine, 5 Steine aufgesammelt und dann heißt es, dass er sie in seine Schleudertasche getan hat. Vielleicht waren sogar vorher schon Steine da drin, aber er hatte mindestens 5 Steine dabei. Und wenn der erste Stein nicht getroffen hätte, hätte er noch weglaufen können und den zweiten Stein ziehen, hätte den schleudern können. Wenn der nicht getroffen hätte, hätte er immer noch 3 weitere. hätte immer noch 3 weitere Steine gehabt. Und mir zeigt das, dass es gut ist, mehr als eine Möglichkeit zu haben und sich alle Optionen freizuhalten. Es ist nicht so, wie manche Leute sagen, dass man gegen Sünde nur mit Seelsorge angehen kann. Es ist auch nicht so, wie vielleicht manche Leute es gerne hätten, dass es immer Gottes übernatürliche Kraft sein muss, die uns frei macht. Es ist Gott sei Dank so, dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Und wenn der eine Stein nicht trifft, dann nimmt man einfach den zweiten Stein raus und haut dem Riesen den zweiten Stein in den Kopf. Und deswegen ist es gut, einfach mal so ein paar Möglichkeiten zu sammeln und sich Pfeile in den Köcher zu stecken oder Steine in die Tasche zu stecken, damit man möglichst viele Möglichkeiten hat, um gegen etwas loszugehen, was einen den ganzen Tag schon verhöhnt und das schon seit Jahren. Und ich hoffe ja sehr, dass Gott das Seine so dazu tut und dass hier so ein Aufstehen passiert. Aber dass wir irgendwann diesen Moment blitzartiger Erkenntnis kriegen, wo wir sagen, aha, wer ist denn diese unbeschnittene Alkoholsucht, die sich da in meinem Leben breit machen will? Da bin ich doch eigentlich viel stärker, größer als der in mir ist, als der in der Welt ist. Das muss ich doch irgendwie unter die Füße kriegen. Oder wer ist denn dieser fiese Zorn oder dieser Selbsthass oder dieses Selbstmitleid, das mich immer wieder quält? Da muss ich doch gegen ankommen. Und ich habe doch so viele Möglichkeiten. Ich habe doch schon 5 Steine und die kann ich doch schleudern. Da kann ich doch irgendwie dagegen vorgehen. Und da muss es doch irgendwie sein, dass einer sitzt. Und der 5. Stein, über den möchte ich heute predigen und der ist so ein bisschen länger oder ich möchte etwas weiter ausarbeiten, den finde ich im Epheserbrief, Epheserbrief 5, 18 bis 20. Berauscht euch nicht mit Wein, oder damit es mehr von euch anspricht, berauscht euch nicht mit Bier, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Eine der effektivsten Möglichkeiten, wie man schlechte Gedanken überwinden kann oder schlechte Verhaltensmuster, ist es, sich einfach um etwas anderes zu drehen. Und da habe ich schon sehr oft drüber gepredigt, deswegen bin ich eigentlich so überrascht, dass es beim letzten Mal nicht drin war, dass mir das irgendwie gar nicht so gekommen ist. Aber es ist eigentlich tatsächlich so, irgendwie das Effektivste, was du machen kannst, ist nicht zu versuchen, nicht dran zu denken, sondern einfach an was anderes zu denken. Hat mal einer von euch versucht zu fasten oder hat mal einer von euch gefastet? Okay, ein paar gibt's. Ich habe das auch versucht und habe mal 2 oder ich glaube sogar, habe ich mal 3 Tage geschafft, Alex? Ja, das heißt ja, also so quasi ja. Also 2 Tage mindestens. Ich habe auch mal 3 Tage geschafft, aber ich fand Fasten immer super schwierig. Ich habe dann immer gesagt, also wir waren damals in einer Gemeinde, wo es immer am Jahresanfang eine ganze Woche Fasten und Gebet gab. Und ich habe immer gedacht, ich versuche mal daran teilzunehmen und habe dann aber leider immer nur den Montag maximal geschafft, weil ich nicht wusste, wie man fastet. Ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und gesagt, ich esse heute nichts. Und dann kam der Hunger. Und dann habe ich gesagt, Hunger, ich esse heute trotzdem nichts. Und dann kam der Hunger wieder und Magenknurren wurde lauter. Und ich habe gesagt, nein, ich esse aber trotzdem nichts. Ich werde heute auf keinen Fall etwas essen. Und jedes Mal, wenn ich Essen gesagt habe, dann habe ich auch an Essen gedacht. Und das wurde immer schlimmer. Je öfter ich den Hunger weggeschoben habe, umso deutlicher wurden die Bilder von Schnitzeln, Weingummis, McDonald's, Burger King, oh, Steak, Pommes. Irgendwann kamen sogar die Sachen hoch, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ein trockenes Käsebrot. Wie schön wäre es, ein trockenes Käsebrot zu haben. Genau jetzt. Und dann bist du die ganze Zeit dabei und sagst, trockenes Käsebrot, in Jesu Namen weiche. Ich werde jetzt nicht an dich denken. Ich werde nicht an dich denken. Ich denke nicht an irgendetwas zu essen. Und je mehr du daran versuchst, nicht daran zu denken, zu essen, umso mehr denkst du an Essen. Und du drehst dich die ganze Zeit darum. Und was ich irgendwie nicht verstanden habe, war, dass Fasten nicht bedeutet, nichts zu essen. Sondern dass Fasten ja eigentlich bedeutet, sich um Jesus zu drehen und so eine Hinwendung zu Gott eigentlich bringt. Und man einfach so ein paar körperliche Prozesse runterfährt, damit es leichter ist. Aber dass es eben nicht irgendwie darum geht, dass man einfach nur nichts isst. Und genau das war der Fehler. Ich habe gedacht, es geht nur darum, nichts zu essen. Und Bibel sagt ja eigentlich wieder dann was ganz anderes, nämlich sagt, dass wir ja unser Leben so leben sollen, dass wir uns um Jesus drehen. Und wenn du so an Fasten rangehst, dann wird das viel einfacher. Wenn du nicht versuchst, nicht an das Essen zu denken, sondern stattdessen einfach Bibel liest und Lobpreis machst und ein bisschen Sprachen singst oder, keine Ahnung, christliches Tagebuch führst oder sonstige Sachen machst, dann ist es viel leichter, nichts zu essen, weil du gar nicht so diesen Gedanken daran hast, wie schön es jetzt wäre, ein Kotelett zu essen. Bibel sagt es auch ziemlich deutlich im Hebräer 12, Vers 4 oder 5. Da heißt es, dass wir unser Leben leben sollen im Aufblick auf Jesus. Und man könnte es auch anders sagen, nämlich dass wir unser Leben leben sollen, indem wir von allem anderen wegblicken als von Jesus. Und das ist, glaube ich, eine der effektivsten Möglichkeiten, eigentlich nicht an Schlechtes zu denken oder nicht zu sündigen, einfach sich um Gott zu drehen. Und deswegen bringt Paulus das dann jetzt auch nochmal im Epheserbrief rein. Vorher ging es die ganze Zeit um Negatives, da ging es die ganze Zeit nur, mach dieses nicht, mach jenes nicht, das ist böse, jenes gehört sich nicht für Christen. Und jetzt endet er ja eigentlich nochmal ganz positiv und sagt, okay, besaufen ist nicht, lasst euch aber stattdessen vom Geist erfüllen und macht es doch stattdessen so, dass ihr Gott anbetet, dass ihr Gott dankt, dass ihr Lieder singt und dass ihr einfach eine Menge Sachen macht, die euch um Jesus herum drehen, sodass ihr gar nicht mehr an diese Sachen denkt und dass ihr nicht nur einfach versucht, etwas nicht zu machen, sondern dass ihr im Gegenteil versucht, etwas anderes doch zu machen. Und so eine ganz besondere Rolle dabei scheint Dankbarkeit zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass Dankbarkeit so eine der effektivsten Waffen eigentlich da drin ist, gegen manche Sünden vorzugehen und Jesus tatsächlich die Mitte unseres Lebens sein zu lassen. Du kannst kaum gleichzeitig dankbar sein und dich um dich selber drehen. Du kannst kaum gleichzeitig dankbar sein und Selbstmitleid haben oder völlig niedergeschlagen sein oder völlig irgendwie in so einer geistlichen Dunkelheit zu leben. Weil Dankbarkeit nämlich immer das macht, dass es dich mit dem verbindet, was Jesus schon für dich gemacht hat oder was er noch tun wird. Und weil es damit immer das den Blick ablenkt von dem, wo du gerade bist und ihn auf Jesus lenkt. Und deswegen ist Dankbarkeit eine total wichtige Sache. Und es geht natürlich nicht darum, manche Leute sagen das so, dass wir Gott für alles dankbar sein sollen. Also ich traue mich fast nicht über Dankbarkeit zu predigen, weil ich immer Angst habe, dass dann so eine theologische Prägung bei dem einen oder anderen von euch hochkommt und der dann sagt, ja genau, ab heute werde ich Gott für alles danken. Ist ja Quatsch, es ist nicht alles von Gott. Man sollte Gott nicht für Krankheit danken, nicht für Hunger, nicht für Krieg, nicht für Totschlag, Vergewaltigung, Mord, Raub, Diebstahl, was es alles so gibt an fiesen Sachen in der Welt. Das ist nicht irgendwie was, wo wir Gott dankbar für sind, weil es gar nicht das ist, was er gemacht hat. Aber wir können Gott in allem dankbar sein. Und egal wie schlimm die Situation gerade ist und auch egal wie groß jetzt der Wunsch ist, zu sündigen, kannst du doch irgendwie dankbar sein und dich dadurch um Jesus drehen. Und die Erfahrung, die ich eigentlich immer wieder mache, ist, dass wenn irgendwas da ist, wo ich richtig drunter leide, wo es mir richtig schlecht geht oder ich einen totalen Druck habe, etwas zu tun, von dem ich eigentlich weiß, dass es falsch ist, dass es die Atmosphäre jedes Mal um 180 Grad dreht, wenn ich wirklich in Gottes Gegenwart komme und sage, okay, ich werde jetzt nicht die böse E-Mail schreiben, die ich gerne schreiben würde. Ich werde jetzt nicht irgendwie dieses oder jenes machen, sondern ich werde einfach nur Jesus suchen. Dann kommt es immer irgendwie, dass Gott die Situation umdreht. Ist genauso wie bei den Aposteln im Gefängnis, deren Namen ich immer vergesse. Petrus und Johannes, Paulus, Silas, keine Ahnung. Jedenfalls, die Apostel sind im Gefängnis und es ist ein ganz unangenehmer Ort. Und sie fangen mitten im Gefängnis an, Gott anzubeten. Und es geht nicht irgendwie darum, dass sie Gott angebetet haben, für die große Gnade im Gefängnis zu sein oder dankbar dafür waren, jetzt in dieses Loch geworfen zu sein, sondern dass sie immer noch irgendwie etwas in ihrem Leben hatten, wofür sie Gott anbeten konnten. Dass sie immer noch wussten, dass Gott größer ist als die Situation, in der sie gerade sind. Und genau in dem Moment, als sie es gemacht haben, ist irgendwann die Tür aufgesprungen und sie sind rausgekommen. Ist auf der einen Seite eine historische Wahrheit, das ist genauso passiert, wie Lukas es aufgeschrieben hat, aber auf der anderen Seite ist es auch etwas, ist es ein Bild dafür, was Lobpreis eigentlich machen kann, was Anbetung tun kann, nämlich dich aus jedem Gefängnis, in dem du sitzt, rausholen. Dich aus jeder Dunkelheit, in der du gerade bist, rausholen. Und du musst da nicht drin bleiben, du musst nicht unter Anfechtung zusammenbrechen, sondern du kannst in Gottes Gegenwart kommen und du kannst rausgelassen werden. Ich glaube, dass Paulus hier auch noch von sehr geistlichen Sachen redet. Er sagt das ja auch so, Hymnen und Lieder und so weiter, wie der Geist es eingibt. Ich glaube, es hat auch was mit Sprachengebet zu tun, das passt da auch gut rein. Einfach mal, wenn du die Gabe hast, in Sprachen singen oder beten, das macht echt so eine direkte Verbindung zum Himmel. Und das verändert irgendwie enorm was. Also einfach irgendwie in den Heiligen Geist reingehen, irgendwie sich Gott aussetzen, das wird irgendwie etwas an deiner Situation ändern. Ich meine aber nicht, und da möchte ich das nochmal so ein bisschen einklammern, dass es jetzt nur so geht. Vielleicht sitzt der eine oder andere von euch da, der sagt so, ja, wieder Storchs Lieblingsthema, irgendwie den ganzen Tag im Heiligen Geist sein und sich nur um Jesus drehen und den ganzen Tag Bibel lesen und beten und singen und so. Und ganz toll, aber wer macht das schon? Also ich natürlich, aber wer sonst? Ich mache es auch nicht. Es ist toll, man kann sowas nicht sagen, wenn man seine Frau mit hat, weil die dann immer die Wahrheit sagt. Also ich mache es auch nicht. Und es kann auch einfach sein, dass man was anderes macht. Also zum Beispiel gibt es ja viele Leute, die, also viele Alkoholiker, die aufhören zu saufen und dann irgendwie ein halbes Jahr extrem viel Sport machen und jeden Tag da 40 Kilometer Fahrrad fahren, um einfach den Suchtdruck loszukriegen und das Gift aus dem Körper zu kriegen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also manchmal macht man einfach etwas anderes oder gibt sich selber eine Möglichkeit, dass man sich um etwas anderes dreht, um irgendein schlechtes Verhalten loszuwerden. Und das ist gar nicht falsch, oder das ist keine Katastrophe. Also wenn es nicht immer auf diese super rein geistliche Weise funktioniert, dann muss es vielleicht manchmal auf eine andere Weise funktionieren. Aber die effektivste Möglichkeit jedenfalls, sowas wegzukriegen, ist, dass du dich um was anderes drehst. Andrew Womack, der ja auch mittlerweile gerne gelesen wird hier in dieser Gemeinde, also ich sehe immer mehr Bücher von ihm irgendwo auftauchen, hat mal so einen schönen Gedanken geäußert und hat gesagt, du kannst nicht mit etwas versucht werden, an was du nicht denkst. Und ich meine, das stimmt. Jede Versuchung fängt letzten Endes in Gedanken an. Jede Schwierigkeit fängt in Gedanken an. Bevor Sünde passiert, denkst du erstmal dran. Und oft hat man dann auch so einen langen Kampf irgendwie vorher, so nein, das mache ich nicht, doch, das machst du doch, nein, das mache ich nicht, doch, das machst du doch. Gibt ja diese ganzen Visualisierungen davon, Engelchen und Teufelchen irgendwie auf der Schulter. Ist auch besungen worden von Fettes Brot in einem nicht ganz unbekannten Lied. Und man hat irgendwie so diese innere Diskussion, aber wenn du nicht dran denkst, dann hast du diese Situation, hast du diese Diskussion gar nicht. Und deswegen funktioniert es, dass du einfach deine Gedanken mit was anderem füllst, dann kannst du nicht dran denken. Ah ja, genau. Und das geht natürlich nicht über Nacht. Und Paulus benutzt ja auch das Bild vom Betrunkensein. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass man sich betrinken kann, ohne dass daraus ein unordentliches Leben folgt. Paulus sagt das zwar, berauscht euch nicht mit Wein, daraus folgt ein unordentliches Leben, aber eigentlich so die Alltagserfahrung, man kann sich mit Wein oder auch mit Bier oder mit anderen Sachen berauschen und es folgt nicht sofort ein unordentliches Leben daraus. Man kann sogar mal den totalen Vollrausch haben und sich manche Sachen nochmal durch den Kopf gehen lassen und trotzdem wacht man nicht am nächsten Morgen auf und hat ein unordentliches Leben und findet sich in der Gosse wieder, hat seinen Führerschein über Nacht verloren, die Frau ist weg und alles ist total schrecklich und man guckt sich um und fragt sich, wo bin ich hier eigentlich? Also letzteres vielleicht schon. Aber es ist ja nicht so, dass ein Rausch das ganze Leben zerstört. Da muss man schon auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Und Paulus vergleicht das, ja. Und Paulus vergleicht das ja mit dem im Geist erfüllt sein. Also genauso wie es mit dem Negativen ist, ist es auch mit dem Positiven, dass es nicht reicht, einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, einmal wie von Gottes Liebe angeschickert zu sein und dann ändert das dein Leben total und du denkst nie wieder daran, irgendetwas zu sündigen oder irgendetwas außerhalb des Willen Gottes zu tun. Ist leider nicht so. Sondern es braucht Disziplin, es braucht nämlich, dass man sich immer wieder von Gott erfüllen lässt. Es braucht, dass man immer wieder in Gottes Gegenwart kommt. Und es braucht einfach mit dieser Disziplin, an Jesus dran zu bleiben und sich aktiv um Gott zu drehen, damit diese Veränderung einsetzt. Und das ist ein riesengroßes Thema irgendwie in der Bibel oder im Glauben. Man kann irgendwie fast nicht glauben ohne richtige geistliche Disziplin oder man kommt jedenfalls nicht so weiter, wie man mit Disziplin kommen würde. Es braucht immer irgendwie diese Disziplin, seinen Gedanken ständig zu erneuern, immer wieder irgendwie vor Jesus zu kommen, immer wieder irgendwie mit ihm über Sünden zu reden, die man vielleicht auch gerade begangen hat, immer wieder Vergebung zu suchen und eben immer wieder auch irgendwie es zu schaffen, sich nicht mehr um sich selber zu drehen, sondern um Gott zu drehen. Es ist keine Sache, die einmal passiert und dann reicht es für alle Ewigkeit, sondern es muss irgendwie eine Disziplin reinkommen, es muss Regelmäßigkeit reinkommen. Und das ist das, wo ich auch gerne mit euch beten würde, dass es einfach passiert, dass es einfach geschieht. geradezu hervorgerufen wird. Und zwar das, was ich gerade vergessen habe. Okay, wir beten jetzt einfach und hoffen. und hoffen, dass der Geist das nochmal sagt. Es ist mir noch nie passiert. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass es ja eine deiner Aufgaben ist, laut 1. Johannesbrief und so an alles zu erinnern. Und ich bete irgendwie, dass du jetzt einfach irgendwie das nochmal hervorholst und dass du jetzt mit mir redest oder mit uns redest. Und dass du einfach heute Abend das tust, was du tun möchtest. Gott, ich würde mir das wünschen, dass ja so eine neue Motivation für Heiligkeit entsteht. Weil ich würde mir wünschen, dass so ein neues Aufstehen geht, so wie bei David. Ah, genau, das war es, wofür ich beten wollte. Danke, Herr. Also ich bete irgendwie, dass wir mehr von diesem David-Spirit kriegen, Gott, dass wir keine Angst mehr irgendwie vor dem haben, was uns quält. Gott, ich bete mir, dass du uns hilfst, dass wir eine Motivation bekommen, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, um die wir seit Jahren Bürgen gemacht haben, weil wir uns nicht getraut haben, das anzugehen. Gott, ich bete irgendwie, dass du uns einfach hilfst, da das Repertoire, das wir haben, auszunutzen und die Pfeile, die wir haben, zu verschießen und uns nicht als Opfer zu fühlen, sondern voranzugehen und zu erleben, dass du uns wirklich verändern kannst. Gott, ich bete mir, dass gerade 2009 auch wirklich so ein Jahr wird wie von Durchbrüchen und Veränderungen, aber dass das ruhig jetzt schon anfängt und dass du uns hilfst, uns zu verändern. Gott, ich bete mir, dass wir gerade einen Durchbruch kriegen in diesen ganzen psychischen Sachen. Gott, ich bete mir, dass keiner von uns mehr geringer von sich denkt, als er eigentlich von sich denken sollte. Gott, ich bete mir, dass jede Person dir von Selbstzweifel und Selbsthass und Zukunftsangst und diesen Sachen gequält ist, einen Durchbruch da erlebt und frei wird davon. Gott, ich bete auch mir, dass wir einen Durchbruch im Suchtbereich erleben, dass jeder, der Sucht loswerden möchte, es leicht findet, das auch wirklich zu schaffen. Und dass du uns einfach hilfst, als Gemeinde und als einzelne Menschen in eine größere Freiheit reinzukommen. Jesus, danke, dass du die Möglichkeiten geschaffen hast. Herr, danke, dass du den Preis bezahlt hast. Und ich bitte dich, dass wir kooperieren können und dass wir das Richtige tun können, um einfach da freier zu erleben. Was mir eigentlich auch wichtig ist, und das kam auch im Vorgebet gerade schon, ist, dass ihr eine Berührung mit Gott kriegt. Weil das war im Vorgebet so der Eindruck, dass das heute mir auch so ein was Besonderes mir auf Gottes Tagesordnung steht, und dass wir ihn einfach mal wieder spüren und an uns rankommen lassen können. Und deswegen möchte ich euch auch Mut machen. Also falls ihr das lange nicht mehr erlebt habt, lasst wirklich mal für euch beten, dass da wieder mal so eine Berührung kommt. Amen.